Nachhaltigkeit ist immer im Zusammenhang zu denken.
Herzlich willkommen zur ersten Folge unserer Podcast-Miniseries ESG in der Praxis, in der wir das Thema ESG aus unterschiedlichen Blickwinkeln und mit verschiedenen spannenden Expertinnen und Experten diskutieren werden. Ich bin Katharina Fischer, Rechtsanwältin bei DLA Piper. Ganz herzlich begrüßen darf ich heute Professor Dr. Kai Andrzejewski, seit Juni 2021 Vorstand im Bereich Finanzen, CFO von Sixt, sowie Dr. Nils Krause und Dr. Moritz von Heesberg, beide Partner im Bereich Corporate M&A bei DLA Piper in Hamburg. Schön, dass ihr mit dabei seid. Stellt euch gerne kurz vor und gebt einen Einblick, wie euch das Thema ESG in der täglichen Arbeit begleitet und erzählt doch mal von eurem gemeinsamen Projekt und die Motivation dahinter.
Kai Andrzejewski, ich bin CFO bei Sixt und ESG bestimmt nicht nur die Agenda eines Finanzvorstandes, sondern natürlich auch die strategische und operative Agenda unseres Unternehmens und daher wirklich ein täglicher Berührungspunkt.
Moritz Heesberg, ich bin, wie schon angesprochen, Partner im Corporate M&A bei DLA Piper in Hamburg. Ich beschäftige mich neben meinem einen Schwerpunkt M&A-Transaktionen sehr viel mit ESG und da insbesondere mit der Boardroom Advice, also der Beratung von Vorständen, Geschäftsführern zu ESG-Fragestellungen, aber auch zu Themen, die im Rahmen von M&A-Transaktionen Bezug zu ESG haben, wie zum Beispiel ESG-Due Diligence.
Nils Krause, mein Name, bin auch Partner im Hamburger Büro von DLA Piper und neben dem internationalen M&A-Transaktionsgeschäft beschäftige ich mich auch wie Moritz Heesberg mit ESG-Beratungen für in- und ausländische Mandanten.
Wunderbar, herzlichen Dank. Der Grund, warum wir heute hier zusammen sprechen, ist ja, dass ihr ein Buch zum Thema ESG geschrieben habt. Mögt ihr da mal etwas über eure Motivation berichten?
Ja, sehr gerne. Also zum einen müssen wir erstmal sagen, wir haben es nicht alleine geschrieben, sondern wir sind die drei Herausgeber, worüber wir auch sehr froh sind. Und wir haben uns noch mehr gefreut, dass wir eine ganze Reihe von sehr, sehr namhaften Experten aus verschiedenen Bereichen gewinnen konnten, weil wir festgestellt haben, das Thema ESG wird immer wichtiger, sei es in unserer Beratung oder bei Kai Andrzejewski in seiner CFO-Funktion. Wir haben aber gemerkt, es gibt kein richtiges Handbuch, keine richtige Arbeitsgrundlage in Deutschland, also im deutschsprachigen Raum. Das ist im angelsächsischen Raum noch ein bisschen was anderes. Und wenn, dann gibt es eher so eine Verengung auf Neudeutsch Sustainable Finance und wir wollten gerne einen holistischen Ansatz wählen und gerne ein Unternehmen aus verschiedenen Blickrichtungen betrachten und der Praxis Hinweise geben, also Best Practice. Wie läuft es denn wirklich, um diesen Begriff etwas konkreter zu machen und eben eine gute Arbeitsgrundlage zu schaffen?
Genau, und vielleicht als Ergänzung dazu, es gab einfach, oder wir haben festgestellt, dass es sehr häufig Probleme gibt, den Begriff ESG auch richtig einzuordnen und auch die Reichweite und überhaupt eine Definition von ESG zu schaffen. Und das liegt, so wie Nils ja gerade angesprochen hat, häufig darin begründet, dass es eben ein Schnittstellenthema ist, das man auch nicht nur rechtlich oder nicht nur betriebswirtschaftlich fassen kann. Und dem wollten wir eben auch gerecht werden, indem wir eine große Runde von Autorinnen und Autoren zusammengebracht haben, die das Thema eben tatsächlich auch in diesen verschiedenen Facetten beleuchten und dadurch eben auch so weit wie möglich greifbar machen, über jetzt ein bestimmtes Silo wie zum Beispiel Recht hinaus.
Das klingt spannend, weil es ist ja wirklich ein fachbereichsübergreifendes Thema. Damit habe ich auch die erste Frage direkt an Kai, wo wir ein bisschen in medias res gehen. Was sind denn die zentralen Konzepte und Prinzipien von ESG, also Environmental, Social und Governance, im Unternehmenskontext und warum sind sie heute gerade so relevant?
Also das ein bisschen aufgreifend, was Nils und Moritz bereits dargestellt haben. Es gibt eigentlich vier Blickwinkel, die wir in unserem Buch mit den Autoren zusammen berücksichtigt haben. Das ist zum einen natürlich für Unternehmen die unternehmensoperative technische Perspektive, die Perspektive des Marktes. Dann als zweites definitiv eine gesellschaftliche Perspektive, wenn ich über Nachhaltigkeit spreche. Als drittes eine regulatorische Perspektive und natürlich die faktische Perspektive. Fange ich mal mit der faktischen Perspektive an. Wir leben in einer Welt, die sich aufgrund des Klimawandels nachhaltig verändert. Und da geht es eigentlich schon los, dass diese nachhaltige Veränderung gar nicht so linear so klar ist, wie man es im Abgrenzen mag, sondern die geht in viele Richtungen. Das ist für Unternehmen auf der einen Seite eine große Herausforderung, aber auf der anderen Seite auch eine Opportunität, ein Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Und dann kommen wir eigentlich zum Kern unseres Buches, was wir reflektiert haben. Geschäftsmodelle werden von Unternehmen überdacht, weil sich nicht nur die Umwelt ändert, sondern der Kunde mit seinen Bedürfnissen sich verändert, weil die faktischen Rahmenbedingungen aufgrund des Klimawandels andere sind. Also ich muss mein Geschäftsmodell anpassen. Das ist von entscheidender Bedeutung. Daneben steht die Regulatorik und das ist eine der Schnittstellen, die wir aus den unterschiedlichsten Perspektiven haben beleuchten lassen und selbst beleuchtet haben, dass ich zwar zum einen Notwendigkeiten aufgrund des faktischen Klimawandels habe, dann darüber hinaus aber auch natürlich ein ganz anderes Kundenverhalten und dann in der Art und Weise, wie ich Geschäfte mache, auf einmal durch eine Regulatorik geleitet werde, die auch durchaus im Widerspruch zu den ersten beiden Themen spielt. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass die gesellschaftliche Diskussion eine gewisse Eigendynamik entwickelt, die natürlich von jedem Unternehmen zu berücksichtigen ist. Also ESG ist kein regulatorisches Thema, sondern ein holistisches Thema.
Vielen Dank. Da klang definitiv schon ein bisschen die Praxis raus. Jetzt habe ich wieder eine Frage an die beiden Anwälte Nils und Moritz. Nämlich, wie kann ein Unternehmen ESG-Praktiken erfolgreich rechtlich implementieren und welche Vorteile ergeben sich daraus sowohl für das Unternehmen als auch für die Gesellschaft als Ganzes?
Ja, das ist schon eine sehr vielschichtige Frage. Also ich probiere das mal langsam abzuarbeiten. Also zum einen muss man ja bei ESG berücksichtigen, wir reden über sehr verschiedene Regelungsebenen, ja, angefangen von dem sogenannten Hard Law, also geltenden Gesetzen, die gar nicht zur Disposition stehen, wie beispielsweise das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Sofern ich unter den Anwendungsbereich falle, dann habe ich das eben anzuwenden. Und bis hin zu Soft Law, wie beispielsweise dem deutschen Corporate Governance Codex für börsennotierte Gesellschaften, dem so eine gewisse Freiwilligkeit innewohnt, wenngleich die natürlich durch den Ansatz Comply or Explain, also wenn ich abweiche, muss ich es bitte auch begründen und erklären, ist diese Freiwilligkeit etwas eingeschränkt. Aber in der jüngsten Reform des deutschen Corporate Governance Codex sind beispielsweise diese ESG-Themen mit eingeflossen. Also es betrifft einmal verschiedene, sagen wir mal, Regelungsebenen, abgesehen davon, dass es natürlich auch europäische Entwicklung gibt, internationale Entwicklung und. Und das macht es schon ein bisschen schwieriger, weil daraus folgt zum einen, ich muss natürlich das, was für mich gilt, das muss ich umsetzen und anwenden. Also das Legalitätsprinzip, das steht mir als Geschäftsführung oder Vorstand gar nicht frei. Wenn das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz für mich gilt, dann habe ich das auch anzuwenden und meine Organisation entsprechend auch aufzubauen. Etwas diffiziler wird es dann bei Bereichen, die ich vielleicht nicht umsetzen muss, aber möchte ich das? Und das führt dann auch beispielsweise zu der rechtlichen Frage, bin ich als Vorstand berechtigt, ESG-Maßnahmen zu ergreifen, auch wenn sie vielleicht kurzfristig finanziell negative Auswirkungen auf das Unternehmen haben. Und auch dazu gibt es Rechtsprechung, die dann sagt, ja, das kann man, sofern das quasi in die Zukunft schauend kompensiert wird. Also der Bereich ist sehr, sehr groß. Und weil es eben verschiedene Arbeitsebenen betrifft, sind die Maßnahmen sehr unterschiedlich. Und das haben wir auch probiert oder unsere Mitautoren in dem Buch herauszuarbeiten. Was bedeutet das eigentlich für die Umsetzung und Implementierung in meinem Unternehmen? Und das betrifft dann natürlich auch Rechtsabteilung, beispielsweise Compliance. Die Risikoanalyse, die sowieso mit ESG einhergeht, kommt aus der Strategieabteilung. Also es wirkt an sehr, sehr vielen Orten.
Genau, und also ich glaube, ergänzend kann man dazu wahrscheinlich noch hinzufügen, das ist zwar eine ziemliche Plattitüde, aber es gibt halt beim ESG auch kein One-Size-Fits-All und das hat unser Buch auch nochmal gut gezeigt. Wir haben ja Unternehmensvertreterinnen und Vertreter aus den ganz unterschiedlichsten Bereichen, die dazu beigetragen haben und man sieht eigentlich immer, jedes Unternehmen steht eben vor originären Herausforderungen, vor eigenen Herausforderungen. Das kann sich aufgrund des Sektors ergeben, in dem das Unternehmen unterwegs ist, das kann sich aber auch aufgrund der Eigentümerstruktur ergeben oder aufgrund der Stakeholder, die sonst eine Rolle in dem Unternehmen spielen. Und darauf einen Schwerpunkt zu legen und tatsächlich diese Analyse zu fahren, was sind denn die ESG-Ziele, die man als Unternehmen auch erreichen möchte und auch realistisch erreichen kann, das ist entscheidend aus unserer Sicht. Es ist so ein bisschen wie damals bei Compliance. Das kam auch als Welle reingeschwappt. Es gab dann sehr viel Standardisierung. Aber eigentlich hat sich auch herausgestellt, diese Standardisierung ist nicht der Weg zum Erfolg, sondern der Weg zum Erfolg ist eben aus der spezifischen Unternehmenssicht zu schauen, was sind die Ziele, die ich erreichen möchte? Und dann, um zum zweiten Teil deiner Frage zu kommen, darin liegen dann auch die großen Chancen. Denn natürlich kann ein Unternehmen sehr, sehr viel in der Gesellschaft und auch in seinen Communities, in seiner direkten, unmittelbaren Umgebung verändern. Und wenn das eben mit den langfristigen Unternehmenszielen übereinstimmt oder auch zu den langfristigen Unternehmenszielen des Unternehmens dazugehört, ergeben sich da natürlich sehr positive Ergebnisse für die Gesellschaft, die aber umgekehrt auch wieder für Unternehmen ganz konkret Vorteile haben. Einmal mal auf der Seite, also jetzt ganz statistisch, empirisch betrachtet, einfach weil es Untersuchungen gibt, die zeigen, dass wenn Unternehmen sich an diesem langfristigen Erfolg und auf einer langfristigen Strategie orientieren, die auch ESG berücksichtigt, sie auch finanziell erfolgreicher sind, aber dann eben auch umgekehrt, weil sie eben Vertrauen bei Kunden gewinnen, weil sie vielleicht andere Kundengruppen erschließen können, weil sie in unterschiedlichen öffentlichen Medien anders wahrgenommen werden, positiver wahrgenommen werden. Und da liegen dann eben auch ganz konkrete Vorteile für Unternehmen drin, die allerdings auch eben zu analysieren sind und eben auch in diese ESG-Strategie mit einzubeziehen sind.
Vielen Dank euch beiden. Wenn man sich eure Antworten jetzt anhört und überlegen sich wahrscheinlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass das Thema riesig ist, eine große Herausforderung, unfassbar komplex, dass da viele Stakeholder beteiligt sind und auch in Unternehmen viele Leute zuständig sind. Welche Herausforderungen und Hürden können sich denn dann bei der Umsetzung von ESG stellen und wie können Unternehmen diese überwinden?
Vielleicht fange ich da mal an, aus Unternehmenssicht einen Blick drauf zu werfen. Ich komme als Finanzvorstand aus einem Familienunternehmen und das Thema Nachhaltigkeit ist eigentlich schon in unserer DNA enthalten, dass wie Nils eben betonte, natürlich jegliches Handeln heute auch in die weite Zukunft gerichtet ist. Und das ist mit Sicherheit einer unserer wesentlichen Treiber. Das ist auch eine Idee, die wir in unserem Buch berücksichtigen wollen, hier eine Anleitung zu geben, wie ich diese zukünftige Ausrichtung operationalisiere. Und zwei wesentliche Faktoren treiben die Zukunft. Ausrichtung. In allererster Linie ist es der Kunde und dann darüber hinaus natürlich die technologische Entwicklung. Und daraus entwickeln wir von uns bei SIXT beispielsweise eine Nachhaltigkeitsagenda. Wie sieht unsere Produktpalette der Zukunft aus, die natürlich auch mit der gesellschaftlichen Verantwortung gepaart ist? Wir haben beispielsweise heute in Europa über 20% Elektroautos, wohl wissend, dass erst das ein erster Schritt ist. Es geht nicht nur um das Elektroauto, sondern um das Mobilitätskonzept der Zukunft. Also hier ein ganz klarer Treiber, was will der Kunde und was ist technologisch möglich? Daneben, ganz klar, steht die Regulatorik. Und hier liegt so ein bisschen die Schwierigkeit, und die haben wir in unserem Buch adressiert, aus verschiedensten Blickwinkeln Unternehmen die Möglichkeit zu geben, das in Einklang zu bringen. Was möchte der Kunde? Was ist die Dynamik in der technologischen Entwicklung auf der einen Seite in den betriebswirtschaftlichen Funktionen? Aber wie bringe ich das auch in Einklang mit der Regulatorik? Denn je tiefer man in das Thema einsteigt, desto mehr stellt man auch fest, dass es da Widersprüche gibt. Denn die Regulatorik schaut im Moment noch sehr, sehr stark auf die Unternehmen, weniger auf den Kunden. Wenn man die aktuelle Diskussion um das Thema Heizen in Deutschland nimmt, merkt man, wenn zum ersten Mal der Konsument wirklich empfindlich durch eine Regulatorik getroffen wird, kommt es zu anderen Reaktionen, als wenn diese Regulatorik und die Konsequenzen nur auf der Unternehmensebene stattfinden. Und gerade diesen Ausgleich und diese Problemstellung wollen wir natürlich adressieren und da Food for Thought geben.
Ja, vielleicht daran anknüpfend, weil du schon, Kai, gerade auch die regulatorische Komplexität angesprochen hast. Auch das ist etwas, was wir natürlich beobachten in unseren Beratungsmandaten, aber auch im Handbuch, was auch andere Autoren dort niedergelegt haben. Es ist zurzeit halt ein hochdynamischer Bereich. Also es ändert sich auf sehr vielen Ebenen etwas. Wir haben verschiedene Diskussionen. Ich bleibe mal bei dem eingangs schon genannten Thema Lieferkette. Wir haben das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Wir haben aber auch eine europäische Diskussion mit einer weiteren Verschärfung. Also da passiert eine ganze Menge. Wir haben Nachhaltigkeitsberichtspflichten, die auch noch sozusagen weiterwirken. Unsere Mandanten, und das ist auch im Buch deutlich geworden, stellen sich auch Fragen, was bedeutet das beispielsweise für meine Steuerabteilung. Jetzt kann man denken, was hat denn die Steuerabteilung mit ESG zu tun? Worum geht es da? Und da zahlt eben das G ein in der Governance-Struktur, dass eben auch die Entwicklung dahin geht, dass ich in der Nachhaltigkeitsberichterstattung eben auch meine Steuertransparenz offenlege. Also was für Steuervermeidungsmodelle fährt dieses Unternehmen eigentlich? Und ist das alles so gut, also wie ich mich dort als Unternehmen aufstelle? Also kurzum, und das wollten wir in diesem Handbuch eben deutlich machen, es betrifft eine ganze Reihe von verschiedenen Bereichen eines Unternehmens. Und darin, glaube ich, liegt auch heute die große Herausforderung, dass dieser Begriff ESG für viele noch nicht so richtig greifbar ist. Und wenn man sich dann dem Thema nähert, kommt es so erschlagend um die Ecke, dass man als betroffenes Unternehmen sich auch fragt, wie soll ich das denn alles leisten? Ich bin ja kein Großkonzern. Wie kann ich diesen Pflichten überhaupt nachkommen? Und da sehe ich gerade eine ganz, ganz große Herausforderung.
Genau, und also ich glaube, dass die wichtigsten Punkte wurden da schon erschöpfend gesagt. Ich glaube, was eben wichtig ist, und auch das, finde ich, kommt ganz gut raus, weil wir in dem Buch eben nicht nur Vertreter von Großunternehmen haben, sondern eben auch von Mittelständlern. Man muss eben anfangen, ne? Und man muss sich mit dem Thema aus der spezifischen Unternehmenssicht tatsächlich auseinandersetzen. Und dann kommt man auch relativ schnell auf die Probleme und dann wiederum auch auf die regulatorischen Rahmenbedingungen, die dann konkret für einen selbst gelten. Und es wird also aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht jedenfalls nicht so sein, dass man sehr schnell sagen kann, jetzt hat man die hundertprozentige ESG-Compliance erreicht. Das ist so ein bisschen wie mit GDPR. Im Datenschutz ist auch kein Unternehmen wahrscheinlich hundertprozentig datenschutz-compliant. Aber es geht eben auch darum, sich auf diesen Weg zu begeben. Und wie wir ja vorhin schon gesagt haben, der Weg bietet eben auch Vorteile für das Unternehmen. Das ist nicht nur altruistisch, um der Gesellschaft eben zu dienen, sondern das merkt man dann recht deutlich, wenn man da auch mit Entscheidern in Unternehmen spricht. Es gibt da eben konkrete Vorteile auch für die Unternehmen und deswegen sollte man es auch nicht nur als Hürde begreifen, ESG, sondern eben tatsächlich auch als Chance für das Unternehmen.
Das Spannende ist eben auch, wenn man unser Buch nimmt, dann sieht man dort eben, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Sektoren dort vertreten, also Financial Services, wir haben Logistik dabei, wir haben Konsumgüter und. Und was unsere Mitautoren in diesem Werk zeigen wollen und auch wirklich sehr nachdrücklich und gut zeigen, ist quasi diese Reise, die Moritz gerade angesprochen hat. Das ist ein Weg, das ist ein Prozess, auch bei großen Unternehmen beispielsweise wie Beiersdorf. Und unsere Mitautoren beschreiben ihren Prozess und die Herausforderung und auch die Lessons learned, die Best Practice dadurch. Und dadurch wollten wir eben eine Arbeitsgrundlage schaffen, dass ich wiederum unabhängig vom Sektor Anregungen und Ideen für meine konkrete Situation rausnehme und unabhängig von Größe, wie aber auch konkreten Tätigkeitsfeld, mich davon inspirieren lassen kann, wie möchte ich mich und kann ich mich künftig aufstellen in dem Bereich.
Nils, du hast eben das Stichwort Best Practices genannt. Kannst du oder könnt ihr alle vielleicht mal sagen, was sind denn die Best Practices und welche konkreten Handlungsempfehlungen die Unternehmen aus dem Handbuch jetzt mitnehmen können, um ihre Strategie zu verbessern, was das Thema ESG betrifft?
Die Best Practice im Bereich ESG ist in meinen Augen, und das sehen wir auch an vielen Stellen im Buch, ESG Teil des Strategieprozesses zu machen, ESG Teil der operativen Umsetzung der Strategie im Unternehmen zu machen. Und das gilt eigentlich für alle betriebswirtschaftlichen Funktionen und diesem Thema kein Eigenleben zugestehen und das sozusagen als Tick-the-Box-Exercise zu machen, sondern im Rahmen der Strategiedefinition muss es berücksichtigt werden. Und dann lassen sich eigentlich alle Themen dadurch sehr gut adressieren.
Ja, also ich glaube, Kai hat es perfekt beschrieben. Viel mehr kann man wahrscheinlich jetzt da auch gar nicht zu sagen. Also auch aus Beratersicht würden wir jetzt davor warnen, genau diese Tick-the-Box-Exercises anzufangen für ESG. Die sind aufgrund der Komplexität und auch der schieren Fülle quasi zum Scheitern verurteilt und werden im Endeffekt, glaube ich, auch bei Ratingagenturen oder ESG-Ratings zumindest mittelfristig keinen Erfolg haben, sondern es geht eben wirklich darum, diesen holistischen Ansatz tatsächlich ins Unternehmen zu tragen und den auch dann wirklich zu leben. Und das bedeutet im Endeffekt, es ist halt eine Führungsaufgabe, das heißt eine Aufgabe für Vorstand und Geschäftsführung, sich eine ESG-Strategie zu überlegen, die zu dem Unternehmen und natürlich den regulatorischen Rahmenbedingungen, aber auch den eigenen Stakeholdern passt und die dann eben holistisch in das ganze Unternehmen zu tragen. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber man sieht dann auch in dem Buch, wie das funktionieren kann. Das ist jedenfalls der Weg zur Best Practice hin und nicht sozusagen bottom-up zu versuchen, aufgrund irgendwelcher regulatorischen Rahmenbedingungen für einzelne Bereiche dann so eine ESG-Strategie zu definieren.
Ja, ohne mich jetzt in Widerspruch zu Moritz setzen zu wollen, aber vielleicht nochmal einen Schritt weiter sozusagen gesagt. Also was wir im Buch schon sehen, und da sehen wir auch einen besonderen Mehrwert drin, ist quasi die Best Practice startet mit einer Analyse. Und wer dieses Buch in die Hand nimmt und damit arbeitet, wird, egal in welchem Bereich er tätig ist, seinen Blickwinkel nochmal anders schärfen. Und das, was Kai und Moritz vorher gesagt haben, also diese Eingliederung, das ESG-Element in der Strategie, es startet eben auch mit der Analyse, aber dafür muss ich auch die richtigen Fragen stellen, ich muss in die richtigen Bereiche schauen und genau diese Schritte werden dann wiederum konkret in dem Buch deutlich und auch was daraus folgt, was daraus abgeleitet werden kann, wobei Da bin ich wieder bei meinen Mitherausgebern. Da gibt es eben nicht diese 5-Punkte-Liste, die überall passen, sondern das ist auch abhängig von der konkreten Situation und dem konkreten Unternehmen. Aber derzeit nehmen wir im Grundsatz erstmal auch eine gewisse Überforderung mit dem Thema wahr. Und da hilft dieses Buch eben als Arbeitsgrundlage.
Wunderbar, danke. Nils, du hast eben wieder ein schönes Stichwort genannt, Analyse. Und den Ball würde ich ganz gerne nochmal weiterspielen an Kai. Kannst du vielleicht auch aufgrund deiner Erfahrung als CFO von Sixt berichten, wie Unternehmen konkret mithilfe von ESG ihr Risikomanagement verbessern und langfristige Wertschöpfungspotenziale erschließen können?
Auch hier wieder die wesentlichen Planken, die wir schon definiert haben. Risiken gehen natürlich auch mit Chancen einher. Auf der einen Seite haben wir im Risikomanagement, wenn ich mal ein bisschen mehr auf die Risikoseite schaue, durch den Klimawandel faktische Risiken, die wir zu berücksichtigen haben im operativen Geschäft. Das muss ich natürlich adressieren. Ich habe eine andere Regelungslandschaft, die ich natürlich auch im Rahmen meines Risikomanagements berücksichtigen muss. Aber viel, viel interessanter in dem Bereich ist eigentlich die Chance, die sich ergibt. Ich habe ein sich änderndes Geschäftsmodell aufgrund der eben genannten Faktoren. Dadurch kommt es zum anderen Kundenverhalten. Und hier kann ich durch neue Ideen mein Chancen-, Risiko- und Chancenmanagement wirklich durchaus dezidiert nutzen. Daher ganz wichtig, aufgrund des ESG-Themas niemals nur auf die Risiken schauen, sondern auch auf die positiven Implikationen auf das Geschäftsmodell schauen. Wenn ich das für unseren Teil nehme, Shared Mobility an sich ist der nachhaltigste Gedanke, wenn ich über Mobilität spreche, an sich. Und da ergeben sich mannigfaltige Möglichkeiten. Wir machen das seit über 100 Jahren und haben das mit Sicherheit nicht in den ersten Jahrzehnten aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit gesehen. Und heute sehen wir das definitiv auch aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit, denn es gibt weiterhin die Möglichkeit, dass die Menschen mobil bleiben, dass die Menschen sich für den Wert S, das heißt sozial, treffen können und sich als Gesellschaft entwickeln können, aber mit einem nachhaltigen Gedanken, mit nachhaltigen Verkehrsmitteln. Und daher eine Integration sowohl von Chancen und Risiken bringt jede Unternehmensstrategie nach vorne.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Professor Kai Andrejewski, Dr. Nils Krause und Dr. Moritz von Heesberg, für die wirklich spannenden Einblicke zum Thema ESG. Und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für ihr Interesse. In der nächsten Folge wird unser Senior Counsel Wolfgang Haas mit Christoph Böhringer sprechen, der den Bereich Recht und Compliance bei Jägermeister leitet. Wir freuen uns wirklich sehr, wenn Sie wieder mit dabei sind.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite an die Zuhörerinnen und Zuhörer und auch an dich, Katharina, für die Moderation. Von unserer Seite bleibt eigentlich nur noch zu sagen, alles Weitere können Sie dem Praxishandbuch ESG entnehmen. Das ist nunmehr im Buchhandel erhältlich, erschienen im Deutschen Fachverlag. Ein hervorragendes Werk mit Dutzenden von renommierten Experten. Und wir wünschen viel Freude beim Lesen und bei der Arbeit mit dem Buch.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit an alle.
Von unserer Seite auch herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.